An den Aktienmärkten kann nicht nur in verschiedenen Regionen und Branchen investiert werden. Es gibt auch diverse Anlagestile, die mal mehr, mal weniger hoch in der Anlegergunst stehen. Ein früher sehr beliebter Stil wurde in den vergangenen Jahren gefühlt wie ein altes Museumsstück behandelt. Es geht um das sogenannte Value Investing. Zu altbacken, zu langsam, nicht digital genug, hieß es oft. Doch im vergangenen Jahr hat sich das Blatt massiv gewendet. Während einige Trendinvestments ins Straucheln gerieten, feierten die auch als Substanzwerte bezeichneten Titel ein furioses Comeback. Was dahinter steckt und was es für die Geldanlage bedeutet, darum dreht sich die heutige Podcast-Folge. Auskunft gibt wie immer an dieser Stelle Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, wir haben früher schon mal über Value-Aktien gesprochen, ist schon eine Weile her, aber lass uns das doch für alle, die neu dabei sind, nochmal erklären. Was macht eine Value-Aktie im Kern eigentlich aus?
Ja, die Grundidee von Value ist es, dass es neben dem Kurswert, also das ist der Wert, den wir täglich lesen können im Web, daneben eben noch einen inneren Wert der Aktie gibt. Den sieht man zwar nicht, aber den kann man eben ermitteln. Der wird auch Substanz- oder Fundamentalwert genannt. Und Value-Aktien sind nun Aktien, deren Börsenkurs unter diesen inneren Wert liegt. Die Überlegung dabei ist, dass sich Aktienkurse über kurz oder lang immer wieder ihrem inneren Wert annähern, sprich steigen müssen, wenn der Kurs geringer ist, und fallen, wenn er höher ist. Soweit das Grundprinzip. Woran sich aber die Geister scheiden, ist die Frage, wie man diesen inneren Wert konkret ermitteln kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. In der klassischen Value-Denke zum Beispiel entspricht der innere Wert einfach dem bilanziellen Eigenkapital eines Unternehmens, also seinem Buchwert, runtergerechnet auf eine Aktie. Aber wie gesagt, es gibt auch andere, deutlich kompliziertere Methoden, den inneren Wert zu bestimmen. Darum werden manchmal auch Aktien als Value-Werte angesehen, deren Kurs über dem Buchwert liegt. Allerdings sollte der Abstand dann nicht zu groß sein. Das liegt dann einfach daran, dass man den Fundamentalwert mit einer anderen Methode bestimmt und dabei auf einen Wert kommt, der über dem aktuellen Kurs liegt.
Mhm. Innere Werte, Karl, das habe ich schon mal anderswo gehört, dass es auf innere Werte ankommen soll.
Sehr
wahrscheinlich
schön, ja.
Auch hier an der Börse. Aber du hast gerade von verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, wie man den Fundamentalwert bestimmen kann. Hast du und kannst du mal kurz anreißen, was es da so alles gibt?
Ja, die meisten Value-Investoren halten den klassischen Buchwertansatz für zu simpel. Das heißt, sie schauen nicht nur auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis, sondern noch auf andere fundamentale Kennzahlen. Und da gibt es ja einen ganzen Bauchladen voll, wie beispielsweise Kurs-Gewinn-Verhältnis, das KGV, operativer Cashflow in Relation zum Kurswert eines Unternehmens, die Dividendenrendite und. Häufig werden solche Kennzahlen auch kombiniert und dadurch ein eigenes Kennzahlensystem entwickelt. Unabhängig von solchen harten Kennzahlen spielen aber auch weichere Faktoren für viele Value-Investoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Frage, ob es etwaige besondere Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen gibt oder welche Marktstellung es hat und wie krisenfest sein Geschäftsmodell ist. Vielleicht gibt es ja auch nicht bilanzierte Vermögenswerte, wie zum Beispiel eine etablierte Marke. All das kann den Fundamentalwert ebenfalls beeinflussen. Die Kreativität der Unternehmensanalysten sind hier fast keine Grenzen gesetzt.
Hast du denn mal ein paar Beispiele für klassische Value-Aktien für uns?
Ja, als relativ unstrittige Beispiele fallen mir zum Beispiel aus den USA ExxonMobil ein, also der Ölgigant, oder Procter & Gamble, kennen wir natürlich auch mit den ganzen Konsumgütern und bekannten Marken, oder aus der Bankbranche JP Morgan Chase, oder aus Europa Nestlé, Allianz, Roche. Nicht immer ist es aber so eindeutig wie diese Beispiele. Es gibt auch umstrittene Fälle. Je nachdem, welche Kennzahlen man für wichtig hält, können auch Branchen oder Aktien ins Spiel kommen, bei denen manche vermutlich nicht zustimmen würden. Das geht sogar bis hin zu Tech-Werten, die ja von den meisten geradezu als das Gegenteil von Value angesehen werden. Beispiele sind zum Beispiel Alphabet oder Cisco oder Meta. Die werden aufgrund ihrer hervorragenden fundamentalen Kennzahlen tatsächlich von manchen schon zur Value-Kategorie gezählt.
Ja, und es gibt ja auch immer wieder diese Attribute unterbewertet, substanzstark, gute Marktstellung etc. pp. Das klingt ja alles erstmal ziemlich attraktiv, Karl. Aber aufgegangen ist die Story in den letzten Jahren ja wirklich eher nicht, oder?
Es ist halt nicht ganz so einfach, wie das manche Value-Investoren gerne hätten. So nach der Devise, solange der Kurswert unter dem Fundamentalwert ist, wird die Aktie steigen, liegt er darüber, fallen. Manchmal laufen auch Aktien auch dann noch lange sehr gut, wenn sie schon weit über jeden Fundamentalwert liegen. Meistens liegt das, wie zum Beispiel in den letzten Jahren, daran, dass andere Aktientypen einfach gefragter sind. Und die steigen dann natürlich im Kurs. Zuletzt waren das vor allem Wachstumsaktien, also Aktien, denen man, warum auch immer, ein besonders kräftiges Unternehmenswachstum zutraut. Und hier besonders die Technologiewerte. In dem Segment war die Wertentwicklung sogar so gut, dass sie mittlerweile in den diversen Aktienindizes ein massives Übergewicht haben. Value-Werte haben da in den letzten Jahren einfach nicht mithalten können.
Du hast gerade von verschiedenen Aktientypen gesprochen, Karl. Bevor wir noch näher auf die Value Performance eingehen, kannst du vielleicht erstmal nochmal etwas genauer erläutern, was du mit verschiedenen Aktientypen genau meinst und da auch mal Value ein Stück weit einsortieren?
Ja, das kann ich gerne machen, Andreas, aber dazu muss ich etwas ausholen, denn damit steigen wir schon ein wenig in das quantitative Portfolio-Management ein. Üblicherweise werden Aktien ja danach klassifiziert, aus welchem Land sie kommen oder auch zu welcher Branche sie gehören. Aus der Analyse von umfangreichen Kurszeitreihen weiß man aber, dass andere Kategorisierungen viel aussagekräftiger sind. Im Fachjargon spricht man übrigens nicht von Kategorien, sondern von Faktoren. Und da haben sich nach aktuellem Stand neben den Standardwerten, die die Basis bilden, insgesamt 5 Faktoren als besonders sinnvoll und aussagekräftig herausgestellt. Das sind also einmal die Value-Werte, also das ist ja das Thema von heute, Nebenwerte, dann Aktien mit relativ geringer Schwankungsintensität, sogenannte Low-Vol-Werte, dann Momentum-Werte, also Aktien, die zuletzt besonders gut gelaufen sind, und Werte, die neben einer hohen Profitabilität auch noch ein geringes Verschuldungsniveau aufweisen. Die werden manchmal auch Qualitätswerte genannt. Diese 5 Faktoren haben langfristig den größten Einfluss auf die Kurschancen, aber auch auf die Risiken einer Aktie. Value-Werte zählen dabei übrigens zu den defensiveren Aktien, ähnlich wie auch dividendenstarke Titel.
Okay, ich muss also nur dafür sorgen, diese 5 Aktientypen im Depot zu haben, und fertig ist die Laube, Karl. Ich ahne, da kommt Widerspruch. Aber es wäre ja nicht schlecht, wenn man sich dann mit diesen 5 Aktientypen, wie der alte Costolani schon mal gesagt hat, einfach beruhigt schlafen legen könnte, oder?
Ach, das wäre schön, aber leider ist es nicht so einfach, Andreas, denn diese Systematik ist natürlich nicht ein für alle Mal festgelegt. Die Märkte sind ja nicht statisch, sondern entwickeln sich laufend weiter. Als ich beispielsweise in der Bankbranche angefangen habe, da war die Nationalität einer Aktie ein ganz wichtiges und aussagekräftiges Kriterium. Durch die starke Globalisierung der letzten Jahrzehnte ist das aber immer unwichtiger geworden. Irgendwann war es dann mehr oder weniger egal. Stattdessen war die Branche entscheidend. Für Volkswagen zum Beispiel wurde es immer wichtiger, der Autobranche anzugehören, als ein deutsches Unternehmen zu sein. Diese Marktdynamik führt übrigens auch dazu, dass diese Faktoren nicht eindeutig und klar voneinander abgegrenzt sind, sondern sich manchmal sogar stark überlappen. So kann ein Nebenwert gleichzeitig auch ein starkes Value-Merkmal entwickeln. Für die meisten Aktien aber ist ein Merkmal dominant, das sich aber, wie gesagt, auch eben ändern kann.
Da wird's schon wieder recht kompliziert, wie häufig an der Börse, und deshalb wollen wir hier, wie auch so häufig bei Klug anlegen, das Ganze ein bisschen einfacher erklären, möglichst verständlich, Karl. Hast du denn da eine Möglichkeit, uns das noch ein bisschen einfacher beizubringen?
Ja, ich nehme einfach mal ein Beispiel aus der Lebensmittelbranche. Ein bestimmtes Essen. Stell dir ein Schnitzel oder ein Steak vor, ist ja letztlich nichts anderes als ein Träger verschiedener Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Vitamine, Fette, Mineralien und so weiter und so fort. Und ähnlich stellt man sich auch eine Aktie als ein Träger bestimmter Faktoren vor, die natürlich wie bei unterschiedlichen Mahlzeiten auch von Aktie zu Aktie unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. So hat zum Beispiel eine Tech-Aktie, die stark gestiegen ist, einen hohen Momentum-Anteil und nur wenig Value, sowie eine schwarze weil der Kirschtorte im Gegensatz zu einem Obstsalat eher viel Zucker und wenig Vitamine aufweist. Ich weiß gar nicht, ob du das übrigens kennst. Im Gegensatz zu Gerichten und Mahlzeiten verändern sich bei Aktien aber die Anteile der Merkmale laufend. Eine value-lastige Aktie, die eine Zeit lang überdurchschnittlich gut läuft, kann sich auch zu einem Momentumwert entwickeln. Oder aus einem Standardwert wird durch eine extrem gute Unternehmensentwicklung und entsprechend positiven Fundamentalkennzahlen nach und nach ein Value-Titel.
Weil wir schon gerade beim Essen sind, Karl, bist du eher der Steak-Typ oder der Schwarzwälder Kirsch-Typ?
Eindeutig Steak, eindeutig Steak. Ich okay. mag nicht so gern so große Torten.
Ja, das kommt vielleicht noch dann später, wenn du so nachmittags beim Käffchen sitzt und ein okay. schönes Stück Schwarzwälder Kirschtorte in dich hineinstopfen kannst. Kann auch lecker sein, gerade im Winter, wenn man ein bisschen Energie braucht. Aber zurück zu unseren Aktien. Lass uns speziell mal bei Value bleiben, Karl. Warum war dieser Stil denn so lange das Sorgenkind am Aktienmarkt?
Ja, weil die Performance an den Aktienmärkten in den letzten Jahren einfach sehr stark durch Tech-Werte getrieben war und die haben meistens nur einen sehr geringen Value-Anteil. Klassische Value-Branchen wie Energie, Gesundheit oder Konsum dagegen waren eher unpopulär. Aber wie gesagt, es ist ganz normal, dass sich die verschiedenen Aktienstile in ihrer Wertentwicklung ablösen. Bei Value war das nur so auffallend, weil die vorher so populär waren.
Ja, und dann, und jetzt können wir aktuell werden, kam plötzlich die Wende. Value hat den breiten Markt alt aussehen lassen und teilweise sogar auch die Wachstumswerte. Was war der konkrete Zünder für diese Value-Renaissance?
Das ist wie immer, Andreas. Letztlich kann man darüber nur spekulieren. Im Nachhinein werden natürlich immer irgendwelche plausiblen Geschichten erfunden. Beliebt ist zum Beispiel die Story, dass aufgrund des enormen Finanzbedarfs der Branche plötzlich Ängste vor dem Platzen der KI-Blase hochgekocht sind. Aber auch andere Gründe sind im Umlauf, zum Beispiel die verstärkt guten Quartalsergebnisse bei Value-Werten und weniger bei Tech-Werten. Oder auch die in den USA angeblich erstmal noch ausbleibende Zinswende, was besonders für Tech-Werte sehr schlecht sein soll. Der Grund ist, hohe Zinsen sind vor allem für Wachstums- und Technologiewerte schlecht, weil deren Bewertungen stark von den Gewinnen in ferner Zukunft abhängen. Und dann hast du eben bei höheren Zinsen einen starken Diskontierungseffekt, sprich geringere fundamentale Werte und damit auch geringere Kurse. Letztlich aber ist das alles Kaffeesatzleserei. Wie wenig das nützt, siehst du schon daran, dass die meisten von der Tech-Wende völlig überrascht wurden.
Und was schätzt du, wird der Trend anhalten?
Oh weh, hab keine Ahnung, Andreas. Letztlich weiß man das nicht. Was wir aber aus der aktuellen Entwicklung lernen können, ist, dass sich jeder Trend einmal totläuft. Darum war es für uns immer klar, dass Value irgendwann ein Comeback schaffen wird, natürlich ohne zu wissen wann. Welcher Anlagestil vorne liegt, das wechselt sich immer wieder ab. Und das ist nicht anders als bei Ländern und Regionen. Auch die Emerging Markets haben plötzlich mit einer guten Performance überrascht, obwohl sie von manchen schon fast abgeschrieben waren. Übrigens hatten Value-Werte auch schon 2022 eine Outperformance, denn da waren sie viel weniger im Minus als Standard- und Wachstumswerte. Das ist aber leider etwas untergegangen, weil es ein insgesamt sehr schwaches Aktienjahr war und Tech sich danach schnell wieder erholt hat. Überhaupt ist durch den Tech-Hype der letzten Jahre ganz vergessen worden, dass es immer wieder lange Phasen der Value-Outperformance gegeben hat. Beispielsweise während und nach dem Platzen der Tech-Blase um die Jahrtausendwende. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Warren Buffett als klassischer Value-Investor schon fast mitleidig belächelt wurde. Damals galt er bei manchen bereits als ein etwas aus der Zeit gefallener alter Herr, der stur bei seinem überholten Stiefel bleibt, obwohl sich die Welt doch dramatisch verändert hätte. Nach dem Crash der Technologiewerte und der relativen Stabilität von Value aber war er plötzlich wieder gefragt und wurde als großer Börsenguru gefeiert. So ist halt unsere Branche, Andreas.
So ist halt unsere Branche, genau. Und was heißt das jetzt alles für die Berücksichtigung von Value-Aktien im Depot, Karl? Also manch einer würde jetzt wahrscheinlich übergewichten, weil die Aktien gerade in Schwung gekommen sind. Andere würden eher untergewichten, weil es womöglich so kommt wie nach 2022. Naja, und wieder andere fragen sich, ob man Value überhaupt braucht. Was sagst du?
Value-Aktien sind eine wichtige Aktienkategorie und darum müssen sie auch in jedem vernünftig gestreuten Depot vertreten sein. Aber eben nicht mit ständig anderen Gewichtungen, je nach Einschätzung. Das ist reine Spekulation. Die beste Lösung ist es, den gesamten Aktienmarkt so exakt wie möglich nach Marktkapitalisierung abzubilden. Damit hat man Value automatisch in der richtigen Dosierung im Depot. Und wie schon gesagt, neben Standardwerten braucht man noch 5 weitere Faktoren, um eine solche Abdeckung zu erreichen, nämlich die kleineren Nebenwerte, Momentumwerte, Werte mit niedriger Schwankungsintensität, Werte besonders profitabler Unternehmen und eben auch Value-Werte.
Und dann verrat uns noch, wie hoch ist denn Value bei euch gewichtet?
Das wird natürlich regelmäßig aktualisiert, denn die Märkte entwickeln sich ja ständig weiter. Aktuell sind wir bei circa 10%.
Okay, und dann fällt mir noch ein spezieller Punkt ein, den ich auch noch gern besprechen würde, Karl. Es gibt ja auch die berüchtigte Value-Falle, also Aktien, die billig aussehen, aber in Wahrheit einfach nur schlecht sind. Wie unterscheidet ihr bei Quirin jetzt echtes Value von billigem Schrott?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Andreas. Der hat nämlich damit zu tun, wie man konkret ermittelt, ob eine Aktie ein Value-Wert ist oder eben nicht. In der Regel wird dabei eine fundamentale Kennzahl im Verhältnis zum aktuellen Börsenwert gesetzt, zum Beispiel Buch zu Kurswert, wie wir ganz am Anfang besprochen haben. Und je höher dann der entsprechende Quotient ist, desto besser. Zumindest gilt das im Prinzip. Das Problem ist, dass ein solcher Quotient auch dadurch steigen kann, wenn der Aktienkurs stark fällt. Und das kann ja ein Zeichen ernsthafter Probleme des Unternehmens sein, wie zum Beispiel eine völlig verfehlte Geschäftspolitik oder irgendwelche drohende Regressforderungen. In einem solchen Fall hilft dann auch ein hoher Quotient aus Buch zu Kurswert wenig. Das Problem hast du aber vor allem bei einzelnen Aktien. Aber davon raten wir ja sowieso dringend ab. Wenn man breit gestreut in ETFs investiert, dann fallen solche Fälle nicht ins Gewicht. Trotzdem aber gibt es auch bei Value-Indizes teilweise erhebliche Qualitätsunterschiede. Das kann man sehr schön an der Entwicklung im Jahr 2025 sehen. Manche Value-Indizes, wie zum Beispiel der einfache Value-Index von Morgan Stanley, haben sich nur wenig besser als Standardwerte entwickelt, also rund plus 20%. Andere Value-Indizes aber sind fast doppelt so gut gelaufen, zum Beispiel der von uns eingesetzte Enhanced Value Index. Eine professionelle Indexauswahl, die auch auf solche Feinheiten achtet, erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, hochwertige ETFs ins Portfolio zu holen.
Und gilt das Comeback der Value-Werte, das wir aktuell sehen, eigentlich nur für die großen Dickschiffe oder sieht man den Trend auch bei den kleineren Nebenwerten?
Im Schnitt ist das schon eher ein Phänomen hochkapitalisierter Werte. Nebenwerte haben sich in den letzten Jahren insgesamt eher schwer getan und davon waren dann halt auch Nebenwerte mit Value-Charakter betroffen. Aber du wirst sehen, auch die kommen irgendwann wieder und darauf sollte man dann vorbereitet sein. Darum sind bei uns auch aktuell Nebenwerte im Depot.
Und wenn du dich, Karl, abschließend entscheiden müsstest, lieber eine Aktie, die jeder kennt und die teuer ist, oder die graue Maus mit dicker Bilanz zum Schnäppchenpreis, wie würdest du dich entscheiden, mein Herzblatt?
Ich mag zwar keine Mäuse, aber ich entscheide mich dann doch für die graue Maus. Aber nur, wenn du mich zwingst, überhaupt Einzeltitel zu kaufen. Du weißt ja, ich investiere lieber breit gestreut.
Absolut, das hast du uns ja in der Tat hier in den letzten Jahren schon oft mitgegeben, in den breiten Markt zu investieren. Ganz herzlichen Dank zum heutigen Podcast, lieber Karl, zum Thema Value Investing. Wer sich darüber hinaus noch über spezielle Anlagestile im Aktienbereich informieren möchte, dem empfehlen wir die Folge 244. Da geht's dann um Dividendenaktien unter dem Titel Geld ohne Arbeit. Geht das wirklich mit Dividendenstrategien? Hintergrund ist hierbei, dass Dividendenaktien ja ganz gerne mal in einen Topf mit Value-Werten geworfen werden, aber bei vielen einen besseren Ruf genießen. Das gilt es natürlich zu hinterfragen. Für heute war es das erstmal wieder, meine Damen, meine Herren. Dieser Podcast erscheint immer freitags, alle 2 Wochen. Und natürlich nicht zu vergessen, abonnieren Sie diesen Podcast ganz bequem. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie uns gerade hören. Teilen Sie Klug anlegen und das damit verbundene Wissen gern mit Ihren Freunden oder auch Bekannten. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung. Abschließend noch der Hinweis, mehr Infos unter www.quirin.privatbank.de und dann sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.